Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Nachrichten.
Der rumänische Präsident Nicolae Ciordan hat heute Morgen bekannt gegeben, dass erneut eine Drohne von einem F-16-Kampfjet der rumänischen Luftwaffe über den rumänischen Hoheitsgewässern im Bereich Solina-Kilia im Donaudelta nahe der Grenze zur Ukraine abgeschossen wurde. Es handelt sich bereits um die dritte abgeschossene Drohne in dieser Woche. Zuvor waren am Freitag und Samstag Drohnen im Kreis Buzău im Südosten des Landes sowie im Donaudelta abgefangen worden. Der Staatspräsident erklärte außerdem, dass die am Freitag abgeschossene Drohne russischer Herkunft sei. Rumänien bereite nun eine offizielle Protestnote an die Russische Föderation vor. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat Rumänien auf der Plattform X für die Unterstützung im Kampf gegen die verheerenden Wald- und Vegetationsbrände im Südwesten Frankreichs gedankt. Rumänische Feuerwehrkräfte sind dort im Einsatz, um die französischen Behörden zu unterstützen. In einer späteren Mitteilung ergänzte Macron die Liste der Länder, die sich an den Hilfsmaßnahmen beteiligen. Genannt wurden auch Kroatien, Deutschland, Portugal, Schweden, die Schweiz, Tschechien und die Slowakei. Das ist Europa. In schwierigen Zeiten wird die Solidarität lebendig, auf der Europa gegründet ist, erklärte der französische Präsident. Die rumänischen Senatoren und Abgeordneten unterbrechen am Montag ihre parlamentarische Sommerpause, um in einer Sondersitzung über jene Gesetzentwürfe zu beraten, die für die Erfüllung der bis zum 31. August fälligen Meilensteine des Nationalen Aufbau- und Resilienzplans erforderlich sind. Dieser Plan wurde zwischen der rumänischen Regierung und der Europäischen Kommission vereinbart. Senatspräsident Mircea Abrudan von der Nationalliberalen Partei erklärte, dass voraussichtlich 5 der insgesamt 6 Vorlagen verabschiedet werden könnten. Nicht auf der Tagesordnung steht jedoch das umstrittene Gesetz zur einheitlichen Bezahlung im öffentlichen Dienst. Die früheren Regierungspartner PSD, PNL, USR und UDMR konnten sich bislang nicht auf eine endgültige Fassung einigen. Nach Angaben rumänischer Medien geht der Präsidialberater Radu Burnete, der die Gespräche zwischen den ehemaligen Koalitionspartnern moderiert, davon aus, dass noch 1 bis 2 Wochen Verhandlungen notwendig sein werden. Die Bewerbungsphase für die bezahlten Blue Book Praktika der Europäischen Kommission hat begonnen. Erstmals können sich auch Absolventinnen und Absolventen der beruflichen Aus- und Weiterbildung bewerben, nicht mehr ausschließlich Hochschulabsolventen. Darauf hat die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Roxana Munzatu, in den sozialen Medien hingewiesen. Das Programm bietet 5-monatige Praktika bei den EU-Institutionen in Brüssel und Luxemburg. Der nächste Praktikumszeitraum dauert vom 1. Mai bis zum 31. Juli kommenden Jahres. Für die Bewerbungsrunde im März 2027 werden bis zu 100 Plätze speziell für junge Menschen mit berufspraktischer Ausbildung reserviert. Für das Blue Book Praktikum für Hochschulabsolventen gelten folgende Voraussetzungen. Ein Hochschulabschluss nach mindestens dreijährigem Studium, sehr gute Kenntnisse in Englisch, Französisch oder Deutsch sowie Kenntnisse in mindestens einer weiteren Amtssprache der EU. Außerdem dürfen Bewerberinnen und Bewerber zuvor weder länger als 6 Wochen bei der EU-Institution oder Agentur gearbeitet, noch dort ein Praktikum absolviert haben. Die Bewerbungsfrist endet am 4. September 2026. Die monatliche Grundvergütung beträgt rund 1.572 Euro. Praktikumsplätze werden unter anderem in den Bereichen Hotellerie, Gastronomie und Tourismus, Informationstechnologie und digitale Medien, Ingenieurwesen und Produktion, Wirtschaft, Verwaltung und Finanzen sowie Gesundheit, Sozialwesen und Bildung angeboten, teilte die Europäische Kommission mit. Der Durchschnittspreis für Dieselkraftstoff ist in Rumänien in den vergangenen Tagen leicht weiter gestiegen und liegt inzwischen bei 9 Lei und 93 Ban pro Liter. Auch der durchschnittliche Benzinpreis bleibt über der Marke von 9 Lei je Liter. Hintergrund ist der weiterhin hohe Ölpreis, der sich bei knapp 100 US-Dollar pro Barrel bewegt. In Bukarest kostet ein Liter Standardbenzin derzeit zwischen 8 Lei und 99 Ban sowie 9 Lei und 12 Ban. Für einen Liter Standarddiesel werden je nach Tankstelle zwischen 9 Lei und 88 Ban und 9 Lei und 98 Ban verlangt. Im Vergleich innerhalb der EU belegt Rumänien derzeit Rang 13 der Länder mit dem günstigsten Benzinpreis und Rang 16 bei den niedrigsten Dieselpreisen. Soweit die Meldungen.
Radio Tour.
Die historische Region Maramureș, ganz im Norden Rumäniens, war auch in diesem Jahr rund um die Osterfeiertage wieder ein absoluter Besuchermagnet. Doch die malerische Region will mehr sein als nur ein kurzer Zwischenstopp. Sie hören mehr dazu in einem Beitrag verfasst von Daniel Oner. Am Mikrofon begrüßt Sie Adina Olaru. Obwohl in den letzten Jahren immer mehr Unterkünfte in der Gegend entstanden sind, bleiben Touristen im Schnitt weniger als 2 Nächte. Weil viele Pensionen klein und weit verstreut sind, wird der Landkreis oft nur als Durchreiseort genutzt. Um genau das zu ändern, gibt es jetzt ein neues Konzept. 72 Stunden in der Maramureș. Diana Iluț, die Managerin der lokalen Tourismusorganisation, erklärt, worum es dabei geht. Wir haben für das Jahr 2026 das Konzept 22 Stunden in der Maramureș gestartet. Das Ganze ist als sogenannter County Break gedacht, also wie ein City Break, nur eben für einen gesamten Landkreis. Unser Ziel ist es, die Aufenthaltsdauer auf mindestens 3 Nächte und 4 volle Tage zu verlängern. Das passt auch perfekt zum modernen Trend. Lieber öfter mal kurz zu verreisen, statt nur einmal lang. Geholfen hat uns dabei die Fluganbindung. Tägliche Inlandsflüge von Bukarest nach Baia Mare machen die Anreise einfach. Und 2 wöchentliche Flüge aus Paris öffnen uns für den internationalen Markt. Die fairen Ticketpreise sind dabei ein echter Bonus. Neben längeren Aufenthalten setzt die Initiative aber vor allem auf etwas anderes. Slow Tourism, Unterholung in der Natur. Mehr dazu Diana Iluț.
Noi le propunem să vină în Maramureș, să nu se grăbească.
Wir empfehlen allen, unbedingt auch unsere Kreishauptstadt Baia Mare zu entdecken. Sie wurde touristisch lange etwas vernachlässigt, hat aber unheimlich viel zu bieten. Die Idee für die 72 Stunden basiert übrigens auf einer Studie aus Schweden. Diese hat gezeigt, dass genau 3 Tage in der Natur ausreichen, um sich vom städtischen Stress zu erholen. Deshalb setzen wir auf Waldtherapie. In den jahrhundertealten UNESCO-Wäldern von Strâmbu-Băiuț wird aktuell der erste offizielle Waldtherapiepfad Osteuropas zertifiziert. Auch wenn die bergige Landschaft die Wege manchmal etwas länger macht, genau darin liegt eigentlich der Reiz der Region. Mehr Einzelheiten dazu liefert Diana Iluz.
Județul Maramureș este un județ predominant montan.
Natürlich braucht man für die Strecke zwischen Baia-Mare und Borșa ein paar Stunden, aber die Straßen sind mittlerweile in einem vernünftigen Zustand. Man kann in 72 Stunden ohnehin nicht den gesamten Kreis abklappern. Man muss Schwerpunkte setzen. Aber unsere Geografie ist ein großer Vorteil. Wenn man das Gutei-Gebirge überquert, bietet fast jedes Dorf eine historische Holzkirche oder eine andere kleine Sehenswürdigkeit, die man ganz in Ruhe erkunden kann. Ein besonderes Highlight der Region bleibt natürlich die Spiritualität. Gerade das diesjährige Osterfest bot wieder die perfekte Gelegenheit, die Traditionen hautnah mitzuerleben. Mehr dazu Diana Iluz.
Toată lumea este în costum popular. Noaptea de înviere, atunci când am...
Zu den Feiertagen tragen die Menschen hier voller Stolz ihre Trachten. In der Osternacht gibt es Prozessionen mit Kerzen rund um die Kirchen. Danach werden die vollgepackten Weidenkörbe mit den Speisen gesegnet. Ganz typisch für die Maramureș sind unsere Ostereier. Sie werden ausschließlich mit natürlichen Farben gekocht. Zwiebelschalen für Gold bis Tiefrot, rote Beete oder auch Brennnessel für die Grün. Die Muster entstehen durch kleine Blätter und Blüten, die man vor dem Kochen um die Eier bindet. Am Ostersonntag wird dann gefeiert. Man spaziert zusammen oder trifft sich im Kirchhof, wo alle Generationen bis spät in den Abend beisammen sind. Doch eine Reise in die Maramureș bedeutet nicht nur Folklore. Es bedeutet auch, sich der jüngeren Geschichte zu stellen. Diana Iluz hat hierzu noch eine Empfehlung, die emotional sehr berührt. Die Maramureș bietet auch eine ganz wesentliche Lektion in Zeitgeschichte. Ich lege jedem Besucher das sogenannte Memorial der Schmerzen in Sighetu Marmației ans Herz. Dieses ehemalige Gefängnis und heutige Museum für die Opfer des Kommunismus zeigt uns szeniert ein sehr dunkles Kapitel unserer nationalen Geschichte. Ein Besuch dort ist man den vergangenen und kommenden Generationen einfach schuldig. Es bewahrt uns davor, die Schrecken von damals zu vergessen. Eine Tour durch die Maramureș ist also weit mehr als nur ein normaler Urlaub. Es ist eine Einladung, zurück zur Natur zu finden, echte Traditionen zu erleben und dabei auch etwas über Identität und Geschichte zu lernen. Und das braucht eben seine Zeit. Mindestens 72 Stunden.
Sie hören Radio Rumänien International.
Im Rahmen des Funkbriefkastens bringen wir eine Wiederholung mit Alex Gröblacher.
Hier spricht Radio Rumänien International. Funkbriefkasten.
Willkommen zum Funkbriefkasten, liebe Hörerfreunde. Wir beginnen mit dem zweiten Teil der E-Mail unseres deutschen Hörers Karl-Heinz Bratmöller. Der erste Teil handelte zuletzt über die DRM-Technik. Heute geht es um eine andere Art von Technik.
In einer Ihrer letzten Funkbriefkastensendungen fragten Sie, wie wir in Deutschland den Winter überstehen würden. Nun, dazu möchte ich gerne Bericht erstatten. Nicht nur, dass aufgrund unerwartet starken Schneefalls bei überfrierender Nässe ein Schneepflug auf der Straße ausrutschte und den Telefonkabelkasten für das DSL-Breitbandnetz beschädigte mit den entsprechenden Folgen. Nein. Jetzt möchte ich etwas über die Energiesparpolitik der vergangenen Regierungen erzählen. Bei uns wird Warmwasser und Heizung mit Gas zentral für mehrere zusammenhängende Häuser betrieben. Bekanntlich hatte die letzte Regierung mit Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck beschlossen, die Temperatur der Heizung in der Nacht stärker als sonst herabzusetzen. Die Folge? Fast alle Häuser derselben Bauart und Beheizung im Ort hatten starken Befall mit Legionellenbakterien im Trinkwasser zu beklagen. Das bedeutete konkret für uns Bewohner, es durfte erst einmal nicht mehr geduscht werden, es sei denn, man benutzte Duschköpfe mit speziellen Filtern. Dann wurde eine Firma mit einem Projekt beauftragt. Kurzum, es sollten Rohre herausgerissen werden, in denen sich Legionellen gehäuft ansiedelten, und es wurde nun, anstatt Energie zu sparen, die Warmwassertemperatur zeitweise über 60 Grad erhitzt, um dann die Rohre zu durchspülen. Anstelle Energie einzusparen, wird jetzt auch noch Energie unnötig verschwendet. Und die Experten der technischen Gebäudeanalysen mussten auch bezahlt werden. Das bedeutet nur für dieses Gebäude zusammen mit den zusätzlichen Trinkwasserkontrollen summa summarum 3.000 Euro extra an Betriebskosten, die man sich durch ein vernünftigeres Gesetz hätte durchaus sparen können. So sieht Bürokratie in Reinkultur aus. Anstatt sich über die möglichen Folgen einer Drosselung der Heizung und Warmwassererzeugung einschlägig vorher zu informieren, wurde von Herrn Minister Habeck einfach die Parole »Temperatur runter« ausgegeben. Und diese Anordnung nicht zu befolgen, hätte für die Hausverwaltung rechtliche Konsequenzen gehabt. Die jetzige Regierung strebt mit ihrem neuen Gebäudeenergiegesetz ein durchaus vernünftigeres Vorhaben an, wohl wissend, dass es mit Hauruck-Methoden nicht funktionieren kann. Und 800 Kilowatt nur für elektrische Heizung auszugeben, finde ich heftig. Aber was soll man machen, wenn die Zentralheizung ausfällt? Mit elektrischen Heizkörpern alleine würde ich jedenfalls die Zimmer nicht warm bekommen. Und eine Wärmepumpe, wie sie Herr Minister Habeck vorschlug, bläst im Winter nur Kälte. Dann funktioniert das bei entsprechend kaltem Wetter nur mit modifizierten elektrischen Heizkörpern mit ihrem entsprechend hohen Verbrauch. Wollen wir hoffen, dass uns nicht auch noch der Gashahn zugedreht wird? Im Endeffekt wird eine Mischung der Energiequellen für Heizung und Warmwasser wohl praxistauglich.
Mich interessiert das Thema Energie auch, aber reizen tut mich ebenfalls das Thema Recht. Und deshalb habe ich versucht, ein bisschen zum von Herrn Bratmöller dargelegten Sachverhalt zu recherchieren. Höchstwahrscheinlich handelt es sich bei den angesprochenen Anweisungen des grünen Wirtschaftsministers um die sogenannte Kurzfrist-Energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung. Zum Glück hat dieses Wort Monstrum auch ein Kürzel, nämlich NCUMA-V. Ich konnte dort jedoch keine verbindliche Norm erkennen, die einen Heizungsbetrieb irgendwie verpflichtet, das Heißwassernetz unter einer bestimmten Temperatur zu halten. Ganz im Gegenteil eigentlich. In der Begründung der Verordnung heißt es nämlich ausdrücklich, und ich darf zitieren, die Warmwassertemperaturen sind in zentralen Trinkwassererwärmungsanlagen auf das Niveau zu beschränken, das nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erforderlich ist, um ein Gesundheitsrisiko durch Legionellen in der Trinkwasserinstallation zu vermeiden. Und das gilt für Nichtwohnanlagen. Ich kann mir vorstellen, dass das bei Wohnanlagen umso strenger gelten würde. Ich kenne mich zudem mit dem deutschen Rechtsetzungsverfahren auch ein wenig aus und weiß, dass die Bürokratie zwar lästig ist, aber durchaus nützlich sein kann. Bei dem Entwurf solcher Normen werden nämlich in der Regel alle Stakeholder gehört oder können Stellungnahmen einschicken. Also wird jemand auch die Empfehlungen des Umweltbundesamtes zur Vermeidung des Legionella-Befalls gekannt haben. Im Ernstfall hilft natürlich auch eine einstweilige Verfügung, zumal es um eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit geht. Anzunehmen ist, dass jemand vor Gericht eine zumindest vorläufige Aussetzung der Verpflichtung beantragt hat. Weil ich da auch nicht fündig wurde, habe ich irgendwie und irgendwo den Eindruck, dass in diesem Fall jemand katholischer war als der Papst und wohl eine Äußerung des Ministers etwas zu eng ausgelegt hat, eventuell auch, um Kosten zu sparen. Aber im Nachhinein betrachtet ist schon schade, dass sie so viel Geld bezahlen mussten. Zu den Wärmepumpen weiß ich nur, dass die zwar auch im Winter effizient, aber teilweise auch sehr teuer sind und der Einbau nicht immer Sinn macht. Solche Kosten müssen und dürfen natürlich nicht allen zugemutet werden. Mit Gas zu heizen wird aber auch immer teurer, und wenn der Iran-Krieg nicht bald zu Ende ist, werden wir wohl wieder alle im Kalten hocken. Nun aber zu einem anderen Hörerbrief von Herrn Lutz Winkler. Er schickt uns auch ein tolles Naturfoto. Wenn Sie das selbst geschossen haben, Herr Winkler, sollten Sie mal im Ernst bei Geo oder anderen naturwissenschaftlichen Magazinen anfragen, ob Sie nicht so etwas gebrauchen können. Wirklich super gut gelungen. Unser Hörer schreibt Folgendes.
Nun habe ich mich im letzten Hörerbrief über das kalte Wetter beklagt. Und pünktlich zum meteorologischen Frühlingsanfang zog bei uns der Frühling ein. mit Temperaturen bis 15 Grad Celsius und tageweisen Sonnenschein. Heute ist es wieder etwas kühler und es fängt an zu regnen, was aber auch schon wieder nötig ist. Vielen Dank für Ihre Sendungen, die immer noch sehr gut und zuverlässig zu hören sind. Interessant war für mich der Bericht über die Weinstraße von Prachtova. Als Marketingelement sind solche Weinstraßen sehr hilfreich, besonders wenn Aktionen über den Wein in solchen Gebieten stattfinden. In Deutschland wird über einen nachlassenden Weinverbrauch berichtet. Junge Menschen würden immer weniger Alkohol trinken, was sich neben dem sinkenden Bierabsatz auch im sinkenden Absatz von Wein bemerkbar macht. Daher konzentrieren sich die Weingüter auf das Segment der alkoholfreien Weine. Ich war da am Anfang auch sehr skeptisch, aber ich wurde überzeugt. Nicht die Flasche alkoholfreier Wein aus dem Supermarkt, sondern direkt von einem Winzer. Es muss nicht immer sein, aber wenn wir in geselliger Runde sitzen und jemand noch Auto fahren muss, dann ist das eine gute Alternative. Wie sieht es eigentlich mit dem Alkoholverbrauch in Rumänien aus? Sinkt dieser auch?
Der Konsum geht auch bei uns hier zurück, was eigentlich nicht schlecht ist, denn Rumänien bleibt diesbezüglich Europas Spitzenreiter. Im Jahr 2023 trank ein erwachsener Rumäne im Schnitt 12,3 Liter reinen Alkohol, deutlich mehr als der Durchschnitt in der Europäischen Union und der OECD von rund 8,5 Litern. Auffällig ist dabei nicht nur, wie viel getrunken wird, sondern auch, wie getrunken wird. Laut einem OECD-Bericht weisen 11% der Bevölkerung einen episodisch exzessiven Konsum auf. Sie trinken, anders gesagt, in kurzer Zeit sehr große Mengen. Damit liegt Rumänien im gesamten OECD-Raum an der Spitze. Betroffen sind rund 20% der Männer und 3% der Frauen. Gleichzeitig zeichnen die neuesten Daten des rumänischen Statistikamtes INS ein etwas differenzierteres Bild. Denn für 2024 wird ein Rückgang des durchschnittlichen Alkoholkonsums pro Kopf um 3,3% im Vergleich zum Vorjahr gemeldet. Vor allem der Weinkonsum sinkt um etwa 1,4 Liter pro Einwohner. Spirituosen gehen um rund 0,3 Liter zurück, während Bier weitgehend stabil bleibt. Nach Jahren stetiger Zunahme ist das ein kleiner, aber bemerkenswerter Gegentrend. Der sogenannte OECD-Gesundheitsbericht betont allerdings, dass Rumänien weiterhin keine nationale Alkoholstrategie hat. Alkohol bleibt leicht erhältlich, etwa auch an Tankstellen, und das könnte heißen, dass der Rückgang vielleicht darauf zurückzuführen ist, dass der Fusel teurer geworden ist. Zudem ist aus dem OECD-Bericht nicht ersichtlich, ob auch der Konsum von steuerlich nicht erfasstem Alkohol ins Gewicht fiel. Denn auf dem Land brennen viele den eigenen Schnaps bzw. kälten den eigenen Wein. Mit diesem eher unerfreulichen Bild will ich für heute Schluss machen. Ich bin Alex Gröblacher. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Ich melde mich nächste Woche zum letzten Mal in diesem Frühling aus dem Studio des Funkbriefkastens.
Sie hören Radio Rumänien International.
Herzlich willkommen zur Jazz-Ecke im Programm von Radio Rumänien International. Im Studio begrüßt die Sorin Georgescu und heute wollen wir Ihnen den seit über 10 Jahren in den Niederlanden lebenden Klarinettisten, Saxophonisten und Komponisten Alex Simu vorstellen. In Amsterdam leitet er das ziemlich international besetzte Alex Simu Quintett, das sich stilistisch zwischen Contemporary Jazz und World Music bewegt. Doch bevor ich Ihnen mehr über den Werdegang des Musikers erzähle und darüber, wie es dazu kam, dass er heute in Amsterdam lebt und wirkt, hören wir etwas Musik mit seiner Combo. Und zwar wollen wir ein Stück vom 2019 beim Label Berthold Records erschienenen Album Echoes of Bucharest hören. Heute wollen wir das erste Stück mit dem Titel Open Air Concert hören, das von der Liebeslyrik der Dichterin Nina Kassian inspiriert ist. Also, Open Air Concert vom Album Bucharest Echoes des Alex Simu Quintetts. Das sind folgende Musiker: Kombo-Leader Alex Simu, Klarinette und Bassklarinette, der deutsche Cellist Jörg Brinkmann, Der ebenfalls aus Rumänien stammende George Dumitriu, Bratsche und Gitarre, der slowenische Musiker Christian Kreinčan, Cello und Percussion, der deutsche Pianist Franz von Chaussy und der Italiener Mattia Magatelli, Kontrabass und Bassgitarre.
Thank you.
Sie hören die Jazz-Ecke im Programm von Radio Rumänien International, die heute dem Klarinettisten und Saxophonisten Alex Simo gewidmet ist. Simo wurde 1981 in Bukarest in einer durch und durch musikalischen Familie geboren. Sein Vater und sein Onkel sind Komponisten, seine Mutter ist Klavierlehrerin und seine Tante Sängerin. Schon im frühen Kindesalter begann er das Spielen unterschiedlicher Instrumente zu erlernen. Zunächst Klavier, so dann Flöte, Klarinette und Saxophon. Das zuletzt genannte Instrument brachte er sich zunächst autodidaktisch bei, doch die Liebe zu diesem Instrument entwickelte er erst durch die Begegnung mit dem legendären Garbis Dedejan. 2002 erhielt er einen Debütpreis zusammen mit mehreren Nachwuchstalenten und ein Jahr später begann er ein Studium an der Nationalen Musikuniversität in Bukarest, Studienrichtung Jazz und Saxophon. Doch so richtig zufrieden war er mit der damals angebotenen Ausbildung nicht. Es habe weder eine Öffnung gegenüber neuen Strömungen wie Contemporary oder World Music gegeben, noch sei das Saxophon in akademischen Kreisen als etabliertes Instrument betrachtet worden. Folglich musste er sich nach einem seinen eigenen Bedürfnissen entsprechenden Ausbildungsangebot umschauen und fand es zunächst am Prinz-Klaus-Konservatorium in Groningen, danach am Konservatorium in Amsterdam und schließlich an der Manhattan School of Music in New York. Nach Abschluss seiner Ausbildungsjahre kehrte er nach Europa zurück und ließ sich in Amsterdam nieder, wo er seitdem lebt und künstlerisch aktiv ist. Als nächstes wollen wir ein Musikstück aus dem Archiv des rumänischen Rundfunks hören. Es heißt O Inima, zu Deutsch ein Herz. Alex Simo zeichnet hierfür Musik, Lyrics und Arrangement und übernimmt auch den Klarinettenpart. Vokalsolistin ist Elena Mândru, die sich ebenfalls zwischen Contemporary Jazz und World Music bewegt und die es nach Finnland verschlagen hat. Den Klavierpart spielt Georgian Natsis, begleitet werden die Solisten von der Big Band des rumänischen Rundfunks, dirigiert von Ionel Tudor. Eine Aufzeichnung von 2015.
Thank you. già fosse nuare rosa, se presto spre trecuș. Nu vreau să fiu o inimă pustie lipsită de orice emoție, vreau să prind aripi ca să zbor, încet spre pietor și sper că așa se închide cu ușor inima singura de gol.
Alex Simo ist in seiner Wahlheimat Niederlande auch pädagogisch aktiv. Seit knapp 10 Jahren unterrichtet er an der Musikhochschule in Rotterdam Klarinette, Bassklarinette und Saxophon im Rahmen der Studienrichtung Jazz und World Music. Außerdem zeichnete er für die Soundtracks von mehreren niederländischen Spiel- und Dokumentarfilmen, wofür er mit einschlägigen Preisen bedacht wurde. Zum Schluss hören wir ein kürzeres Stück von und mit Alex Simo als Klarinettist vom 2018 erschienenen Album Improvisi, das in Zusammenarbeit mit dem niederländischen Pianisten Volkert Oosting entstanden ist. Improvisi ist ein Kunstwort, das sich aus den niederländischen Wörtern improvisatie, also Improvisation, und visi für Vision zusammensetzt. Davon hören wir jetzt das Stück Dawn, zu Deutsch Dämmerung. Ihr Gastgeber Sorin Georgescu bedankt sich an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit und überlässt sie nun der Musik von Alex Simo.
Thank you.
Sie hören Radio Rumänien International.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem Spaziergang auf der Sonntagsstraße. Wir beginnen mit einem Fragment aus Reiseland Rumänien.
Die Calea Victoriei ist eine der wichtigsten Verkehrsadern Bukarests und verbindet das Zentrum der rumänischen Hauptstadt mit dem Victoriei-Platz, an dem sich das Regierungsgebäude befindet. Sie ist etwa 2,7 Kilometer lang und auf beiden Seiten stehen zahlreiche historische Gebäude, darunter der Königspalast und das rumänische Athenäum. Museen, Geschäfte, Pubs, Terrassen und Restaurants erhöhen zusätzlich die touristische Attraktivität der Victoriei. Stefan Baciu berichtet darüber. Im Mittelalter trug sie den Namen Drumul Brașovului, der Weg nach Kronstadt, und gegen Ende des 17. Jahrhunderts erhielt sie zur Zeit des walachischen Fürsten Constantin Brâncoveanu den Namen Podul Mogoșoaiei. Dieser Name rührte daher, dass die Straße mit Eichenstämmen gepflastert war und die Verbindung zwischen dem Fürstenhof im heutigen historischen Zentrum und dem Fürstenpalast in Mogoșoaia herstellte. Ihren heutigen Namen Calea Victoriei, Siegesstraße, erhielt sie nach dem Sieg der rumänischen Armee im Unabhängigkeitskrieg und nach deren triumphalen Einzug auf diese Straße im Jahr 1878. Im Laufe der Jahrhunderte entstanden entlang dieser Straße, die senkrecht zum Lauf der Dimbovița verläuft, Kirchen und Klöster, Adelshäuser, Gasthäuser und die Wohnhäuser wohlhabender Bürger. Die Calea Victoriei erreicht zunächst die Altstadt Bukarests. Von dort aus in Richtung Victoriei-Platz fällt nach der Kreuzung mit dem Boulevard Elisabeth ein monumentales Gebäude auf, flankiert von zwei gigantischen Adlern, der Nationale Militärclub. Auf der gegenüberliegenden Seite der Calea Victoriei befanden sich einst die Häuser der boyarischen Familie Slatinano, die später von den Brüdern Capșa übernommen wurden. Diese errichteten dort zunächst ein Gebäude, das als Konditorei diente und sich ab dem späten 19. Jahrhundert zu einem berühmten Treffpunkt entwickelte. Der Fremdenführer Damian Anfile kennt viele Details über die Geschichte dieses Ortes.
Din cofetărie s-a făcut și restaurant și hotel, iar exact pe colțul căii Victoria cu Edgar Chine cafenea cu câteva mese.
Aus der Konditorei wurde auch ein Restaurant und ein Hotel und genau an der Ecke der Calea Victoriei mit der Edgar Chine Straße entstand ein Café mit einigen wenigen Tischen. Die Schriftsteller bezeichneten es scherzhaft als ein Abteil der zweiten Klasse in einem Zug. So entstand das berühmte Café Capșa, das nichts anderes als eine literarische Akademie wurde, denn alle großen Schriftsteller jener Zeit trafen sich dort, von Ion Barbu über Camil Petrescu und Tudor Arghezi bis zu weniger bekannten, aber dennoch bedeutenden Namen. Dort versammelte sich also die literarische Elite Bukarests. Allerdings hatte diese Elite eine gewisse Sitzordnung. An den Tischen saßen die etablierten Autoren, je nach Epoche. Weiter hinten im Saal saßen die Debütanten, diejenigen, die bereits veröffentlicht hatten, aber noch auf der sozialen Leiter aufsteigen wollten. Die jungen Rebellen hingegen, voller Träume und Ideen und mit großen, ungekämmten Haaren, hatten es noch nicht geschafft, in das Café hineinzukommen. Sie standen draußen am vergitterten Fenster des Café Capșa. Vor dem Ersten Weltkrieg und bevor es zum Treffpunkt der Schriftsteller wurde, war das Café der Versammlungsort der letzten großen Boyaren. Für die Redaktionen der nahegelegenen Zeitungen und für die Druckerei war es außerdem ein Ort, an dem Gesellschaftsnachrichten entstanden oder an dem finanzielle Informationen gesammelt wurden, denn auch Geschäftsleute trafen sich an den Tischen dieses Cafés.
Es war Alex Grigorescu mit einem Fragment aus Reiseland Rumänien von Dienstag. Wir spazieren weiter und kommen zum Sozialreport an.
Ein riesiger Skandal und eine journalistische Recherche haben aufgedeckt, dass in einigen privaten Hundeunterkünften in Rumänien die Euthanasie von Tieren zu einem millionenschweren Geschäft mit öffentlichen Geldern geworden ist, Roxana Vasile berichtet. In Rumänien gibt es öffentliche und private Tierheime für herrenlose Hunde. Die privaten werden einerseits von NGOs betrieben, die sich bemühen, den Tieren möglichst gute Lebensbedingungen zu bieten, andererseits von Personen, die solche Einrichtungen gründen und anschließend Verträge mit lokalen Behörden über die Verwaltung der streunenden Hunde abschließen. Ein großer Skandal, der Mitte Februar ausbrach, hat die Diskussion über Gewissen, Moral und Gesetzgebung erneut auf die Tagesordnung gesetzt. In der Gemeinde Suraya im Kreis Vrancha hat ein privates Tierheim mehr als 100 Verträge mit Städten und Gemeinden aus dem ganzen Land abgeschlossen, um Hunde von den Straßen einzusammeln. Um Platz für neue Tiere zu schaffen, wurden rund 80% der eingefangenen Hunde euthanasiert. Versteckte Kameras filmten den Besitzer des Tierheims dabei, wie er herrenlose Hunde, auch gesunde, auf brutaler Weise euthanasierte. Auf den Bildern war zu sehen, wie die Tiere geschlagen, über den Boden gezerrt und injiziert wurden, anschließend weggeworfen und zum Sterben zurückgelassen. Die Behörden hatten zuvor Beschwerden über dieses Tierheim erhalten, doch die Reaktion blieb minimal. Es gab Kontrollen, jedoch keine ernsthaften Sanktionen und die Tätigkeit ging weiter. Nachdem die schwer zu ertragenen Bilder in der Presse veröffentlicht worden waren, wurde der Betrieb des Tierheims diesmal vorübergehend eingestellt. Alle noch lebenden Hunde wurden dank NGOs umgesiedelt und es wurden Strafverfahren eröffnet. Der Besitzer, von Beruf Tierarzt, wurde unter gerichtliche Aufsicht gestellt. Emma Stratulat, ebenfalls Tierärztin und Gründerin der Organisation Save Our Paws, ist die Person, durch die die Bilder der Grausamkeiten von Suraya an die Öffentlichkeit gelangten.
Începem cea mai grea și mai importantă luptă de până acum, o luptă cu un sistem care, an la rând, a rănit.
Wir beginnen den schwersten und wichtigsten Kampf bisher, einen Kampf gegen ein System, das jahrelang Tiere verletzt, Dinge vertuscht und von ihnen profitiert hat. Wir sprechen über private Firmen, die herrenlose Hunde verwalten. Wir können nicht mehr schweigen, wir können nicht mehr wegsehen. Wir haben Hinweise, Daten und Beweise, die ernsthafte Fragen darüber aufwerfen, wie öffentliche Gelder verwendet werden und was mit diesen Tieren geschieht. Und ja, wir beginnen den Kampf für die Wahrheit, für Transparenz, denn jedes Leben zählt.
Ebenfalls Alex Grigorescu mit einem Ausschnitt aus dem Sozialreport von Mittwoch. Und wir beenden unseren Spaziergang durch die Sendungen von Radio Rumänien International mit einem Fragment aus Rumänien einmal anders.
Er ist die feste Größe der rumänischen Kultur, der Dichter Mihai Eminescu. Man kann ihn aber auch als das unsichtbare Band begreifen, das die Rumänen zusammenhält. Genau diesen Blickwinkel schlägt uns Camelia Maner vor. Dozentin an der Fakultät für Bildungswissenschaften der Nationalen Universität für Wissenschaft und Technologie, Polytechnica București. Die Dozentin lädt uns ein, eine mögliche Via Eminesciana zu entdecken. Als erfahrene Reisende war Camelia Maner selbst oft an den Orten unterwegs, an denen einst Mihai Eminescu wandelte, immer auf der Suche nach den heutigen Spuren seines Weges. Warum also eine Via Eminesciana? Dazu Camelia Maner, Dozentin an der Fakultät für Bildungswissenschaften. Mir ist klar geworden, dass wir die Ereignisse von damals sichtbar machen sollten, indem wir diese für uns neue Idee wagen. Denn Kulturrouten im eigentlichen Sinne haben wir in Rumänien nicht. Im Ausland gibt es diese schöne Tradition, große Persönlichkeiten und die kleinen Stationen ihres Lebensweges zu würdigen. Es ist eine Route, die die Herzen der Rumänen verbindet. In diesem Jahr jährt sich glücklicherweise zum 160. Mal seine geradezu initiatorische Reise von Czernowitz nach Blaj. Eminescu brach damals unter ziemlich widrigen Umständen für einen 16-jährigen Jungen auf. Am 24. Januar 1866, nach altem Kalender, stirbt sein Lehrer Aaron Pumnul. Dessen Schüler und allen voran Eminowitsch, wie er sich damals noch schrieb, bringen eine Broschüre heraus. Die Tränchen der Gymnasiasten am Grabe ihres geliebten Lehrers. Im selben Jahr, 1866, am 25. Februar, feiert er sein Debüt in der Zeitschrift Familia von Josef Vulkan in Pest mit dem Gedicht Das Aver, Deutsch, wenn ich hätte. Vulkan veröffentlicht das Gedicht unter dem Namen Eminescu und zeigt damit von Anfang an seine Abneigung gegen die slawische Namensendung.
Adina Olaru mit einem Fragment aus Rumänien, einmal anders von Donnerstag. Ich bin Dora Mihalcescu, bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streamingformaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.